Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist eine Frau, die sah großes Elend im kleinen westafrikanischen Staat Burkina Faso und sagte nicht, man könnte, man sollte, man müsste, sondern machte. Und zwar selbst. Vor gut 25 Jahren gründete Katrin Rode dort ein Waisenhaus. Daraus ist nach und nach ein großes soziales Hilfswerk geworden. Es kümmert sich um Kinder, um Bildung, um Gesundheitsversorgung und es gibt rund 150 Mitarbeiter. Es hängt also inzwischen nicht mehr alles von der engagierten weißen Frau ab, sondern hat sich freigeschwommen. Aber den Anfang, den machte Katrin Rode. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Frau Rode, Ihr Spitzname in Burkina Faso ist Mama Tenga. Was bedeutet das und wer hat Ihnen den verpasst?
Das heißt Mutter Vaterland.
Oh.
Es hört sich dramatisch an. Ne?
Ja.
Das kommt aus der Zeit, als ich das erste Waisenhaus baute und mehr als 60 Mal vorsprechen musste im Stadtbauamt, um Erde zu bekommen, um dieses Grundstück aufzufüllen. Und ich bekam und bekam sie nicht. Und eines Tages habe ich mich dann heulend in den Flur gestellt im Stadtbauamt. Und wer kam vorbei? Der Bauminister. Und ich habe mit dem Fuß aufgestampft und habe in der Landessprache gesagt, Mam Datta Yam Tenga. Ich will ihre Erde endlich haben. In Wirklichkeit hätte ich sagen müssen, Yam Datta Yam Tando, das ist die Erde und Tenga ist das Vaterland. Und daraufhin, statt mich Mutter Erde zu nennen, haben sie mich alle Mutter Vaterland genannt und so heiße ich bis heute in diesem Land.
Unser Gast, Katrin Rode, Buchhändlerin in Schleswig-Holstein, änderte mit Mitte 40 ihr Leben von Grund auf, gründete 1996 ein Waisenhaus im westafrikanischen Burkina Faso. Und das war nur der Anfang. Inzwischen ist AMPO ein umfassendes Hilfswerk, das viele Menschen tragen. AMPO, was heißt das überhaupt?
AMPO heißt Association, wir sind französischsprachig, Manarinoma, das ist die Landessprache Moore, pour la protection de les orphelins, also der Verein zum Schutz der Waisenkinder mit dem burkinischen Namen Das Gute geht nie verloren.
Das Gute geht nie verloren. Ja. Haben Sie noch ein Sprichwort da in Ihre Organisation gebracht? Wann benutzt man dieses Sprichwort?
Oh, diese halbe Sprache besteht aus Sprichwörtern. Die Sprache der Mossi, die Moore heißt. Und das wird ganz oft erwähnt einfach. Dieses Manarinoma. Das Gute kommt schon auf dich zurück.
Burkina Faso, kleines Land in Westafrika.
Ja.
Eines der ärmsten der Welt. Wie geht's dazu? Wie sieht's da aus?
Heiß, 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 kann ich sagen erstmal. Kann gut sein, dass wir in den Monaten April, Mai, dass wir Temperaturen von 48, 50 Grad sogar haben. Diese ganze Sahelzone lässt natürlich nur zu, entweder Hirse oder Erdnüsse anzubauen. Das heißt, das Leben ist ausgesprochen kärglich. Aus dieser Kargheit versucht die Jugend natürlich zu entfliehen in die Großstadt. Und die Großstadt ist in dem Falle Ouagadougou, das ist die Hauptstadt. Burkina Faso heißt das Land der aufrechten Menschen. Dieser Titel stammt von unserem sehr geliebten Präsidenten, der leider ermordet wurde. Und deswegen bleibt dieses Wort jedoch bestehen und wir versuchen zumindest sehr viele von uns so aufrecht wie möglich zu sein.
Eine Sprache haben Sie uns genannt, das Moore. Amtssprache ist Französisch. Wie viel gibt es noch?
Es gibt insgesamt 60 Sprachen, also richtig Sprachen, nicht Dialekte.
Mhm.
Das heißt, dass ganz viele Menschen sich gegenseitig eigentlich gar nicht verstehen können. Und das birgt natürlich ein unglaubliches Potenzial an Lustigkeit. Ja? Was immer man sich zu erzählen hat, da versteht man immerzu nur die Hälfte und muss immer neu ansetzen. Und das ist sehr lustig. Ja.
Das heißt, es ist auch gar nicht so problematisch, wenn eine Frau aus dem Ausland kommt, weil die sich selber untereinander oft gar nicht verstehen.
Ja, man einigt sich gnädigerweise auf Französisch. Ja.
Gehen wir mal an den Anfang zurück, Frau Rode. Was hat die Buchhändlerin Katrin Rode aus dem sehr schönen Plön in Schleswig-Holstein ausgerechnet dorthin verschlagen?
Ja, vor vielen Jahren, als ich irgendwie so um 40 war, glaube ich, haben wir einen Verein gegründet für Flüchtlinge bei uns und haben die Familien eingeladen und so, damit die nicht so alleine waren. Und dann wurde einer von denen sehr krank und musste in die Psychiatrie Und ich fand in seinem Koffer die Telefonnummer eines Bruders, der in einer Zuckerrohrfabrik arbeitete, im Süden von Burkina Faso. Und habe ihn angerufen und gesagt, was sollen wir machen? Euer Bruder stirbt hier. Ja, sagt er, du musst hierher kommen und traditionelle Medikamente holen.
Und dann sind sie einfach hingefahren, kauft ein Medikament und dann fährt man eben hin und holt es aus Burkina Faso. Völlig logisch.
Ich war schon immer sehr reiselustig und bin in vielen, vielen Ländern gewesen, aber Afrika hatte ich immer ausgelassen. Aber das war doch eine gute Aufgabe. Also bin ich losgeflogen und ich konnte gar nicht nach Ouagadougou fliegen. Damals gab es erstmal ganz wenig Flieger und die waren sehr teuer. Ich bin dann nach Gambia geflogen und dachte, ach, da komme ich schon irgendwie hin. War aber gar nicht so richtig darüber informiert, dass Krieg herrschte zwischen Mali und Burkina Faso. Und über diese Grenze musste ich irgendwie rüber. Und das habe ich auch tatsächlich geschafft. Also das war, diese ganze Reise war wie eine Mission unter dem Schutz Gottes, kann ich nur sagen. Ich habe so viele gefährliche Situationen auf dieser ersten sechswöchigen Reise gehabt und die habe ich sozusagen segelnd überstanden, ohne überhaupt zu merken, so naiv war ich, durch was ich da alles durchgelaufen bin.
Da gibt es zwei Reaktionen drauf. Entweder man hat für immer die Schnauze voll, aber sie hat es irgendwie nicht mehr losgelassen, was sie dort gesehen, gefühlt, erlebt haben, denn sonst wären sie ja nicht zurückgekehrt.
Es war unfassbar, wie viel Freundschaft und Liebe mir entgegengebracht wurde, wie mich jeder weitergereicht hat an die nächste Familie, wie ich in dieser ganzen Sache beschützt und geschützt war. Das Gegenteil von allem, was ich gehört hatte früher über Afrika. Und dann war ich sehr krank und jemand hat mir geholfen, ein Zollbeamter mit seiner Familie. Und für den habe ich dann angefangen zu sammeln, weil der in seinem Dorf eine Schule bauen wollte. Und so kam ich nach 3 Monaten mit Taschen voller Geld für diese Schule zurück nach Burkina Faso. Und wir sind auf dieses Dorf gefahren und haben die Schule geplant.
Das sagen Sie in 2 Sätzen. Wir sind aufs Dorf gefahren und haben die Schule geplant. Dazwischen liegt ein Aufenthalt, in dem Sie 2 Buchläden verkauft haben, in dem Sie Ihr Hab und Gut verkauft haben. Und bei aller Begeisterung und allem helfen wollen in einem fremden Land, habe ich mich schon gefragt, haben nicht Freunde, Familie, Bekannte in Plön, in Preetz, sehr schöne Gegend übrigens, haben die Sie nicht für verrückt erklärt?
Ja, ganz viele schon. Ne? Also die eine hat gesagt, oh Katrin, die brennt jetzt mit dem Geld nach Rio de Janeiro durch oder so. Und ich habe immer gesagt, nee, ich verschenke alles, ich verkaufe alles, was ich habe. Ich hatte nämlich in der Großstadt diese Straßenjungen gesehen. Die waren zum Teil erst 7 und 8 Jahre alt und bettelten sich ihr Leben zusammen. Hatten jede Menge Drogen nachher mit 9 und 10. Und ich habe immer gefragt, wer ist hierfür zuständig? Wer macht da was? Da gibt es einen Verein. Wo ist das Sozialamt? Und es gab gar niemanden. Und weil es gar niemanden gab und weil ich dieses Elend nicht mit angucken konnte alleine, habe ich gedacht, nee, dann muss ich was machen. Ja, und dann habe ich angefangen, das zu machen. Ich habe alles verkauft, was ich hatte. Und ich bin umgesiedelt nach Ouagadougou mit 5 Büchern und einem Teller und einer Gabel. Und dann habe ich angefangen, mit Straßenjungen zu arbeiten. Ja.
Der Abflug von Deutschland nach Burkina Faso, der erste Abflug mit One-Way-Ticket, können Sie sich an den noch erinnern?
Sehr gut sogar. So sollte eigentlich mein Buch heißen, One-Way Ouagadougou. Aber das hat der Verlag abgelehnt. Erstmal, weil keiner wusste, wie man Ouagadougou schreibt. Zu der Zeit gingen sie in ein Reisebüro und niemand wusste, wo das überhaupt lag. Ja? Das ist nun ja auch schon viele Jahre her. Aber dieser erste Abflug war eine einzige Befreiung. Ich hatte alles, was mir gehörte, verkauft oder verschenkt. Ich hatte lange vorher schon Erich Fromm gelesen, Haben oder Sein. Und ich habe einfach ganz klar gesagt, will ich jetzt haben oder will ich sein? Und dann kam, ich will einfach nichts mehr haben. Ich habe auch bis heute weder Auto noch Haus noch irgendwie solche Dinge. Ich habe ein paar Bücher und Musik, aber mehr nicht.
Aber sein wollen, ich sag mal im übertragenen Sinne nackt und bloß auf dem Weg in ein Land, von dem Sie die Amtssprache kannten und von den anderen Sprachen vielleicht Hallo und auf Wiedersehen und dort sich ein neues Leben aufbauen. Haben Sie nicht auch eine Portion Schiss gehabt?
Nee.
Echt
kein
nicht?
Bisschen, nee. Ich wusste, was ich wollte.
Es begann mit einer Schule und einem Waisenhaus, umfasst aber inzwischen viel mehr: Gesundheit, Bildung, anderen Menschen Chancen geben. Angefangen haben Sie eben mit einem Waisenhaus für Jungs, für Straßenjungs. Wie kamen die eigentlich zu Ihnen, Frau Rode, oder wer hat wen gefunden?
Ach, die laufen mir irgendwie immer zu. kann ich auch nichts machen. Wie anderen so junge Hunde zu laufen, laufen mir dann die weißen Jungs zu. Ich habe angefangen, indem ich mit denen buchstäblich zusammen jede Nacht im Straßengraben gelegen habe, die Sprache gelernt habe, rausgefunden habe, was sie eigentlich überhaupt wollten und warum sie überhaupt da waren. Das ist ja interessant. Warum wirst du Straßenjunge, ja? Du gehst ja nicht von zu Hause weg und sagst, ich will Straßenjunge werden. So lustig ist das nicht.
Haben die alle keine Eltern mehr?
Doch,
oder sind sie weggelaufen?
Sehr viele haben Eltern auf den Dörfern und wollen in die Stadt laufen, weil sie meinen, sie können da Geld verdienen und zu Hause den Eltern weiterhelfen. Aber in der Stadt gibt es keine Arbeit und da stehen die anderen Jungs mit den Drogen in der Hand schon. Ne? Mhm. Und dann bist du ganz schnell ein Straßenjunge und dann traust du dich auch nicht mehr nach Haus.
Hinter jedem einzelnen kleinen Menschen steckt eine Geschichte.
Ja.
Können Sie uns vielleicht mal eine sagen, die Ihnen nie wieder aus dem Kopf gegangen ist?
Oh, mein kleiner Pitti Papa. Mein kleiner Pitti Papa, den fand ich, als er 5 war. Er machte immer so Saltos und Kunststücke vor den Bars und dann gaben die Männer ihm abends Bier und die Frauen, bei denen durfte er auf der Terrasse schlafen und so. Und er kriegte was zu essen. Und er war es gewohnt, nur zu machen, was er wollte. Er würde sich nie waschen. Er schrie wie am Spieß, wenn er gewaschen werden sollte. Aber dann ist ein anderer Junge neben ihm in der Nacht ermordet worden, ein Straßenjunge. Das gibt's ja viel, ne? Unter den Straßenjungen erstmal Messerstechereien, aber in diesem Land wird auch noch Fetisch gesucht. Das heißt, Herzen und Hirne von Kindern werden gesucht, von den Zauberern. Und deswegen hatte er solche Angst, da ist er dann mit mir gekommen. Und Pitti Papa war ein unglaublich schwieriger Typ, der immer nur machte, was er selber wollte. Weglief auch wieder, dann rannten wir alle los und suchten ihn halbe Nächte. Am nächsten Morgen brachte die Polizei ihn dann nach Haus. Und statt zu heulen und zu sagen, oh, Entschuldigung, Mama, oder sowas, lachte er, wenn er in die Tür kam und schrie, die Polizisten haben mir Hühnchen gegeben, oder solche Sachen. Also Papa war ein echt schwieriger Fall und jetzt geht es. Er ist mittlerweile Mitte, Ende 20 und ist Studiotechniker geworden, ja.
Das ist ja wahrscheinlich sowieso immer ein Balanceakt, was Sie da machen. Sie wollen Kindern Chancen geben, ein Zuhause geben, auch Schutz. Und zugleich sind das Kinder, die haben wahrscheinlich mit Drogen oft Erfahrung gemacht, die sind verlassen, Gewalt, möglicherweise spielt auch Prostitution eine Rolle.
Auf jeden Fall.
Gibt es in Ihrem Waisenhaus Regeln? Also, dass man was geht, was nicht geht, das ist wahrscheinlich schwer auszubalancieren.
Also, das darf man nicht verwechseln. Die Arbeit mit Straßenjungen und mit, ich weiß nicht, kleinen Mädchen, die sich prostituieren mussten und so, ist eine ganz andere als die Arbeit mit Waisenkindern. Mhm. Bei den Waisenkindern gibt es natürlich, die machen ihre Regeln selbst. Unsere beiden Waisenhäuser liegen nebeneinander, getrennt durch eine große Mauer, 60 Mädchen und 60 Jungs. Und die sind zwischen 8 und 18, 19 ungefähr. Mit 19 müssen sie raus. Also da machen die ihre Regeln selber. Wie lange wird ferngesehen? Was passiert, wenn einer was klaut? Was passiert, wenn... Also die müssen dann meinetwegen abwaschen für alle oder irgendwie solche Sachen. Auf jeden Fall werden die Regeln von den Kindern selber gemacht. Die haben ihren eigenen Kinderpräsidenten oder Präsidentin. Und der hat Minister und die regeln auch alle Probleme untereinander.
Und wenn das mit dem Abwasch nicht klappt, wird der Minister abgesetzt oder wie?
Das wird schon klappen. Also ja, die haben einen super Sinn für Demokratie. Wir hatten mal einen, der hat 3-mal was geklaut und habe ich gesagt, so jetzt aber Schluss, raus. Du gehst jetzt eine Woche nach Hause und dann werde ich mal hören, wie es dir dann geht. Und dann hatte ich am nächsten Morgen 50 Jungs vor meiner Bürotür und die haben gesagt, Mama, du hast doch immer gesagt, hier ist Demokratie, ne? Und ich habe gesagt, ja, das sind wir ja auch. Gut, haben wir gesagt, es ist 50-1. Wir sind zu 50 und der soll bleiben. Und ich sage, und was ist, wenn er wieder klaut? Nee, haben sie gesagt. Wir passen jetzt auf, dass er nicht mehr klaut. Mhm. Und so war es auch.
Das sind die schönen Geschichten.
Ja.
Gibt es auch traurige, schlimme innerhalb ihrer eigenen Häuser? Denn dass das immer so harmonisch abgeht, kann ich mir nicht vorstellen.
Das kann natürlich nicht immer harmonisch abgehen. Wir haben vor allen Dingen bei den Straßenjungen durch die Drogen natürlich viel Abgänge gehabt mit Jungs, die das einfach gar nicht aushalten, ein geregeltes Leben zu führen. Ja? Und die dann aber von Zeit zu Zeit wiederkamen mit Haaren bis zum Po und 3 Zentimeter langen Fingernägeln und Fußnägeln, entweder todkrank. Dann kamen sie bei uns auf die Krankenstation. Dann habe ich ihnen 5 Mark gegeben und dann zogen sie wieder los. So geht es auch. Ja? Man kann nicht allen helfen. Das muss einmal sehr klar sein.
Das mussten Sie auch wahrscheinlich lernen.
Ja, am Anfang dachte ich, oh Gott, ich kann toll alles wirklich meistern. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Vor allen Dingen, weil es so viele verschiedene Traditionen gibt. Wenn 3 Frauen vor mir sitzen und alle haben kein Geld und jeder 5 Kinder, dann kann ich nicht diese 3 Frauen gleich behandeln. Eine ist eine Mossi, eine ist eine Pöll, eine ist eine Gourmanche. Die haben jeder andere Probleme, ne? Aber alle sind es nicht gewohnt, selber zu denken, weil ihnen früher ihre Eltern und dann ihr Mann immer gesagt haben, was sie tun sollten. Du musst den Frauen, vor allen Dingen in der Arbeit mit Frauen, beibringen, selber zu denken.
Sich zu trauen überhaupt erstmal. Und das auch abfordern.
Ja.
Nicht nur drum bitten, sondern abfordern.
Ja, abfordern. Mhm. Genau.
Wie machen Sie das in einem Land mit einer Analphabetenquote von, glaube ich, 75%?
72,5 oder so. Ja, durch Reden. Wir haben unter anderem in unserem Aufklärungsprojekt PPF haben wir ein Auto, was mit 4 Animateuren auf die Dörfer fährt, weit, weit raus, 300, 400 Kilometer. Und nur spricht über Beschneidung, über Zwangsheirat, über Hygiene und all diese ganzen Sachen. Mhm. Und da müssen die Männer natürlich mitzuhören, ne? Besonders bei Familienplanung.
Und das tun sie?
Oh ja.
Tatsache.
Ja, wir sind große Verteiler von Präservativen.
Wie ist das, Frau Rode? Sie scheinen ein bisschen geborene Pädagogin zu sein. Trotzdem frage ich mich, wie oft haben Sie Bauchlandungen gemacht? Wie oft sind Sie von Schrubber gelaufen? Wie oft haben Sie vielleicht auch kurz vorm Aufgeben gestanden?
Ich habe nie vor dem Aufgeben gestanden, das muss ich sagen. Das war ein inneres Versprechen, was ich gegeben habe und dem folge ich bis heute. Was mich zum Verzweifeln gebracht hat, war oft der Umgang mit Spendern, die unbedingt bestimmen wollen, was mit ihrem Geld da unten passiert. Und das finde ich ganz falsch, denn die Afrikaner sollen ja ihr Land entwickeln. Und ich habe ganz großartige Erfahrungen damit gemacht, zum Beispiel meine afrikanischen Direktoren, Stücker 7 in 7 Projekten, die arbeiten seit 4 Jahren selbstständig in einer Art und Weise, die ich mir immer gewünscht habe. Und ich bin glücklich darüber, dass es so gekommen ist. Ärger hatte ich viel eher auf dieser Seite der Geber, die immer alles garantieren und kontrollieren wollen bis zum Ende. Und das kann einen ja auch ausbremsen. Ne?
Sie kriegen für Ihre Arbeit unter anderem jetzt das Bundesverdienstkreuz höchste Stufe. Eine Auszeichnung, die natürlich auch wichtig ist, um die Arbeit ein bisschen publik zu machen. Trotzdem frage ich mich, wie wichtig ist so eine Auszeichnung in Burkina Faso? Gibt es ein Wort auf Mure, das sowas wie Bundesverdienstkreuz annähernd übersetzt?
Auch da drüben habe ich so viele Medaillen. Wenn ich alle meine burkinischen Medaillen anheften würde, würde ich hier vom Stuhl fallen.
Kommt auch noch in den Schrank dann.
Ja, das habe ich gar nicht so gerne. Da bin ich inzwischen in so einem Status, dass ich selbst um Rat gefragt werde von der Regierung. Ja. Aber hier in Deutschland ein Bundesverdienstkreuz erster Klasse zu bekommen, das ist schon für Arbeit im Ausland sehr selten, muss ich sagen. Und das freut mich sehr, wirklich. Ich bin gerührt darüber, dass das geschieht.
Das alles erstreckte sich, was Sie uns eben skizziert haben, über einen Zeitraum von 25 Jahren. Mhm. Zuerst stand Katrin Rode sehr alleine. Inzwischen hat sich die Sache, vielleicht die eigentliche große Leistung, verselbstständigt. Mhm. Sprich, Sie können sich auch inzwischen ein bisschen rausziehen, wollen das vielleicht auch?
Aus den Gegebenheiten in Burkina Faso, ja. Ich bin seit 4 Jahren in keinster Weise mehr Direktorin oder sowas. Das läuft alles unter Afrikanern. Die haben eine fantastische Buchhaltung, die wiederum von einem externen Buchhalter geprüft wird. Und vor allen Dingen folgen sie dem eigentlichen Gedanken von AMPO, dass wir immer direkt an der Basis arbeiten und immer mit Herz. Herz ist das, was bei uns zählt. Auch ein Nachtwächter muss Herz haben bei uns, falls ein Kind aufwacht und schlecht geträumt hat und das sich daneben setzen kann und erzählen kann.
Katrin Rode, sie hat viele Jahre ihres Lebens in Burkina Faso verbracht, ist jetzt ein bisschen auf Besuch in Hamburg. Wie oft sind Sie eigentlich da, Frau Rode?
Also die ersten, sag ich mal, 15 Jahre war ich die ganze Zeit eigentlich da. Bis auf kurze Sachen, wenn ich hier in Deutschland Talkshows hatte oder irgendwo sprechen musste, Vorträge hielt oder so. Aber eigentlich die ganze Zeit. Wir haben ja auch alles selber gebaut, selber entworfen. Die ganzen verschiedenen Projekte von der Farmschule bis zu den verschiedenen Waisenhäusern und so weiter.
Sie erzählten von 45 Grad, die da im Sommer normal sind. Die haben Sie also auch oft überstanden. Wir hatten gerade eine Hitzeperiode. Haben Sie gefroren?
Nee, ich habe auch geschwitzt. Aber man teilt sich da seinen Tag ganz anders ein. Man steht um 4 Uhr auf und arbeitet bis um 8 oder 9. Und dann tut man bis um 4 Uhr nachmittags erstmal gar nichts. So ist das.
Ich habe gehört, gar nichts tun bestand bei Ihnen im Wesentlichen aus Lesen auch. Also so 3000 Bücher mussten auf dem E-Book immer mit. War das die Verbindung zum alten Leben?
Ja, ich bin Buchhändlerin durch und durch. Meine Mutter war eine, meine Schwester ist eine. Und ich liebe das Lesen und ich liebe Bücher. Aber aus praktischen Gründen lese ich eben in solchen Situationen elektronisch, ja.
Und was haben Sie gemacht, bevor es das E-Book gab? Sie haben in den 90ern angefangen.
Ich habe Koffer hin und her geschleppt, immer ein ganzer Koffer voller Bücher, ja.
Was sind denn Ihre literarischen Grundnahrungsmittel? Auf was können Sie nicht verzichten?
Oh, ich kann keinesfalls auf Heinrich Heine verzichten zum Beispiel. Das ist grundlegend, sage ich mal. Aber ich lese sehr viel im Original Josef Conrad, Kipling, all diese ganzen Geschichten. Aber auch Shaw, ich lese auch Krimis mal und so, je nachdem, wonach mir ist.
Viele Klassiker und Heine, der große Aufklärer,
ja,
sozusagen,
ja,
verbindet
da was. Der hat ja damals schon gesprochen von allem, was heute passiert, hat Heine schon früher gesprochen.
Sie haben diesen Neuanfang, Frau Rode, ist ja Neuanfang, mitten im eigenen Leben gemacht. Sie waren Mitte 40, als das losging. Und davor waren Sie Buchhändlerin in Plön und in Preetz. Teilen Sie Ihr eigenes Leben eigentlich durch in ein Davor und ein Danach?
Nee, ich habe an alle meine Leben wunderschöne Erinnerungen. An alle meine Reisen, an alle meine Kunden und Freunde, hier und da, egal wo. Was mir oft passiert ist nur, mir fällt ein guter Satz ein, den ich mit jemandem ausgewechselt habe und ich weiß nicht mehr, ob die Person weiß oder schwarz war.
Und in welcher Sprache sie sprach?
Ja, einfach nur, Hauptsache ein weiser Satz, egal von woher er kam.
Ein weiser Satz. Zum Beispiel, wie war das bei Ampo? Das Gute geht nicht?
Geht nicht verloren.
Schön, wenn man dran glauben kann.
Manere noma. Ja, glauben Sie dran.
Frau Rode,
das hilft im Leben.
Frau Rode, Sie waren die rote Buchhändlerin in Preetz, in Plön. Die rote, warum das?
Also ich komme aus einem sehr konservativen Hamburger Haushalt. Und es war eigentlich, glaube ich, normal, als ich 13, 14 war, dass ich das Gegenteil wählte oder gut fand von dem, was meine Eltern gut fanden. Und so hat sich das mehr und mehr entwickelt. Ich bin ein echtes 68er-Kind. Ne?
Und wenn man für St. Pauli war, war man schon ein Revoluzzer.
Ja, genau.
Wie viel rote Buchhändlerin steckt denn heute noch in Katrin Rode?
Immer noch alles drin.
Mhm. Trotzdem könnte man fast meinen, so das Ereignisreichste im Leben fing erst mit 45 an.
Ja, das Wildeste so. Ne?
Das
und dieses
Wildeste.
Völlig neue Umlernen, also wirklich ein ganzes neues Leben lernen. Ja. Also ich habe es ja geschafft bis in die Revolution. Wir hatten vor 5 Jahren eine Revolution bei uns in Burkina Faso. Und da war ich, glaube ich, als einzige Europäerin mitten drin mit unserem Pickup und unserem Arzt an der Seite und mit ganz vielen Medikamenten hinten drauf. Und es war eine unglaublich tolle Revolution, weil sie friedlich war. Und natürlich kennt mich jeder in dieser 2 Millionen Stadt. Und da hieß es dann immer nur, Mama, nicht nach links, da ist Tränengas, du musst da geradeaus fahren oder so. Und wir haben dann ganz vielen helfen können, natürlich mit unseren Medikamenten. Und am Ende ist unser Staatschef geflohen, ja.
Wollten Sie eigentlich immer alle haben, Frau Rode? Das ist ein muslimisches Land. Das ist ein Land, das es seinen Frauen und Mädchen traditionell nicht einfach macht. Wollten die Sie wirklich alle haben?
Ach, das weiß ich nicht. Also woran sollst du das messen? An dem Zulauf, den wir haben, das wollten sie natürlich alle daran partizipieren.
Vielleicht auch an Widerstand, den man einem entgegensetzt von Behörden, von
da haben wir reichlich
Männern,
gehabt.
Von ja. Stadtverwaltungen.
Ja.
Deswegen frage ich so glatt.
Da habe ich reichlich gehabt. Widerstand habe ich reichlich gehabt. Vor allen Dingen so Korruptionsversuche, ne? Weißt du, so nach dem Motto, ja, ich unterschreibe den Zettel für die Bauerlaubnis, wenn du meine Schwester als Köchin nimmst.
Mhm.
Oder so. Tut mir leid, ich habe schon eine Köchin.
Und dann, Sie brauchen die Bauerlaubnis.
Ja, dann gehe ich zum Minister. Und wenn nicht der Minister sie mir nicht gibt, gehe ich zum Staatspräsident.
Und sie sind so der Typ, der, wenn er aus der einen Tür...
Ich springe auf den Schreibtisch.
Wenn aus der,
ich springe auf den Schreibtisch, ja. Sage ich Ihnen. wenn es nicht um mich geht. Es geht ja immer um was anderes, ja. Um was Größeres.
Und wenn Sie aus der einen Tür rausfliegen, dann kommen Sie durch die andere wieder rein.
Ja, aber das ist eben das wirklich Schwierige für Menschen im Land. Diese Korruption und dieser Diebstahl, der da anhaltend stattfindet in diesen afrikanischen Ländern, der ist ja alt. ja. Das sind gewachsene, alte Potentaten, die da sitzen. Und die müssen wir loswerden jetzt mal langsam.
Im Moment ist die Situation nicht einfach. Im Moment gibt es keine friedliche Revolution und wenig Demokratie. Im Moment gibt es Terror im Norden. 1 Million Flüchtlinge im Land, kam gerade Wochenende ein ausführlicher Bericht. Also nicht sehr rosig, die Situation. Was merken Sie davon?
Ja, weil es viel zu lange eben diese Potentaten gibt. Die spielen ja den Dschihadisten in die Hand.
Aber was merken Sie von diesem Terror derzeit?
Och, erstmal kenne ich ganz viele Leute, die leider schon daran gestorben sind. Und wir haben auch das erste Mal bei uns in Ampo Kinder, so Jungs, die 11, 12 sind, wo die Eltern vor ihren Augen erschossen wurden zum Beispiel. Bringen Sie so einem Kind mal wieder Glück bei, ja? Das ist wirklich fast ausgeschlossen.
Inzwischen sind Sie ein Mensch mit 2 Staatsangehörigkeiten, wenn ich es richtig weiß. Sind seit vielen Jahren auch verheiratet mit einem, ja, wie nennt man die Einwohner von Burkina Faso?
Burkinabé, ein Mossi, ja.
Burkinabé?
Ja, ein Burkinabé.
Wie findet Ihr Mann denn Deutschland oder sind Sie die Einzelne, die pendelt in dieser Beziehung?
Ja, wir sind seit 25 Jahren verheiratet und natürlich kommt er so einmal im Jahr auch nach Deutschland, aber eigentlich nie länger als eine Woche oder so. Also er ist nicht so einer, der hier nun gerne leben würde oder so, wirklich überhaupt nicht. Sein Leben ist sein Land.
Und Sie sprechen Französisch oder?
Französisch, oder More, ja. Mhm. More. Und das natürlich auch, wenn er hier ist, wer spricht in Deutschland schon noch Französisch? Kaum jemand, ne?
Ja, Sie haben sich ein kompliziertes Land ausgesucht,
ja,
nicht? Es gibt auch afrikanisch-englischsprachig, wo man leichter reinkommt.
Ghana kann man leichter helfen, ja.
Wird in Burkina Faso eigentlich viel getrommelt?
Ja, meine Güte, wird bei uns was getrommelt. Auch unsere Kinder, wir trommeln und singen und tanzen ganz viel. Theater spielen tun wir auch viel.
Ich frage ja, weil Sie selber ja viel trommeln im übertragenen Sinne, um Gelder zu generieren. Angeschoben haben Sie alles vor 25 Jahren mit eigenem Geld. Aber inzwischen ist das ein ganzes Dorf mit Waisenhäusern. Karate für Mädchen gibt's, Lesen lernen kann man, berufliche Bildung, Krankenstation, Rollstuhlwerkstatt. Man hat so das Gefühl, nichts, was es nicht gibt. Wie finanziert sich Ampo?
Ja, das ist eins aus dem anderen gewachsen. Das ist ein ganz richtiges, natürliches, gewachsenes Projekt. Und es wird finanziert erstmal von vielen Pateneltern unseren Kindern. Dann gibt es natürlich ganz viele Spender, die wir haben. Und wir hätten gerne noch viel mehr. Vielleicht gehören Sie auch dazu. Vielleicht gucken Sie mal auf unsere Website. Die heißt ampo-intel.org. Oder Sie gucken einfach im Google mal Ampo International. Und da können Sie sich das alles begucken, was wir so machen. Das ist nämlich, wie hier auch gesagt wurde, wie ein kleines Dorf. Ein Problem wuchs aus dem nächsten. Und so hat es sich ergeben, dass es ein Projekt wurde.
Ein kleines Dorf, das Bild nehme ich nochmal auf. Sind Sie auch so etwas wie eine Insel in einem unruhigen Land?
Zurzeit. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall, dass sich das unruhige Land rundherum beruhigt. Das hoffen wir alle.
Ja, ich meine, die Nachrichten, die kommen derzeit, die sind ja beängstigend. Im Norden herrscht Terror durch islamistische Terroristen. Viele Menschen auf der Flucht. Heißt das, Sie haben jetzt plötzlich wieder Zulauf aus anderen Regionen in Ihr Waisenhaus?
Ja, das haben wir schon immer gehabt. Ne? Mhm. Aber die Art und Weise, wie der Norden terrorisiert wird, wie in den Dörfern wirklich gewütet wird, wie getötet wird, das ist ungeheuerlich. Ungeheuerlich gewalttätig. Das sind Söldnertruppen, das hat ja mit Religion gar nichts zu tun. Ja? Das hat ja nichts zu tun, dass die sagen, das ist ein Krieg der Muslime oder so. Überhaupt nicht. Das sind Söldner, Gemietete, die morden und das ist alles.
Frau Rode, sind Sie selbst nicht die ideale Zielscheibe für Terroristen? Eine Frau, die ein Beispiel Mädchen Karate beibringt und Mädchen ein Studium empfiehlt, die ist doch eigentlich die ideale Zielscheibe für jemanden, der...
Das befürchten auch meine Direktoren. Das heißt, in diesem Land, das einst das friedlichste der Welt war, wir haben immer draußen geschlafen, nie was abgeschlossen. In diesem Land bin ich auf meinen letzten beiden Reisen tatsächlich begleitet von einem Bodyguard gereist. Und das ist so furchtbar, weil es vorher wirklich so friedlich war bei uns.
Sie schwärmen ein bisschen von dem Land, in dem Sie angefangen haben, obwohl es unglaublich arm war. Wenn Sie sich jetzt dem Gedanken auch stellen müssen, dass es mit Rechten, mit Freiheit, mit Glaubensfreiheit, mit Erziehung in diesem Land nicht so weit her ist, derzeit in weiten Teilen dieses Landes, was macht das mit Ihnen?
Ich bin wie verwundet, wissen Sie, wie innen drin verwundet. Ich bin immer zweigeteilt. Ich lebe zur Hälfte in meinen Gedanken in Burkina Faso. Und es ist unglaublich traurig, dass sowas diese Werte so verloren gehen, auf die ich den größten Wert gelegt habe. Und nicht nur ich, sondern wir alle. Wir bleiben aber bei unseren Werten und das verspreche ich Ihnen. Wir beten und bleiben für diese Werte. Dafür stehen wir.
Sehen Sie da was sterben in dem Land?
Ich sehe ganz viele Menschen sterben schon mal. Das ist ganz schrecklich. Und das sind unschuldige Menschen, ja. Die werden aus Terrorgründen getötet. Und das ist so furchtbar. Trotzdem können wir nichts machen, außer weiter beten, weiter in die Zukunft schreiten, weiter dafür kämpfen, dass wir eine Demokratie kriegen, in der wir das leben können, diese Freiheit.
Das Wort beten fiel jetzt mehrfach. Ja. Sind Sie ein gläubiger Mensch unter gläubigen Menschen in Burkina Faso?
Ja, das ist ja das Wunderbare in diesem Land eben immer gewesen, dass es egal ist, ob Sie ein Katholik sind oder ein Muslim. Ja? Da wird untereinander geheiratet, werden Geschäfte gemacht, alles. Das ist überhaupt nie ein Problem gewesen. Da diskutiert man Bibel und Koran gemeinsam.
Was fehlt Ihnen eigentlich aus Deutschland, wenn Sie in Burkina Faso sind? Und was fehlt Ihnen umgekehrt?
Also in Burkina Faso fehlen mir schon meine Freundinnen und meine Familie natürlich. Und hier fehlt mir natürlich die Wärme und dies unglaublich, die Lebensfreude, die immer und immer wieder da ist, egal wie traurig jemand ist. Wenn man morgens aufwacht und hat zwei Hände und Füße, dann ist man schon mal dankbar und sagt, vielen Dank, lieber Gott. Hier haben alle ganz viel und meckern ganz viel und bei uns haben sie alle ganz wenig und meckern so wenig.
Können Sie mal ein Beispiel geben, von dem Sie meinen, das ist so anders in Westafrika und davon könnten wir uns eine Scheibe abschneiden?
Boah, als ich vor 25 Jahren Ampo baute, musste ich morgens um 7 einen Maurer treffen, der Ziegel gegossen hatte. Und es war eisekalt, es war im eiskältesten Monat und ich hatte an dem Tag vorher meine letzte Jacke an eine alte Frau verschenkt. Und ich bin klappernd morgens auf dem Moped hingefahren und sagte zu ihm, où sont mes briques? Und er guckte mich nur an und zog seinen völlig zerlöcherten Pullover aus. Es war vermutlich der einzige, den er hatte, und schenkte mir seinen Pullover.
Konnten Sie ihn annehmen?
Ja, das gehört auch dazu, annehmen.
Und er fuhr ohne Pullover weiter?
Ja, er hat am nächsten Tag einen von mir geschenkt gekriegt.
Frau Rode, Sie sind inzwischen Anfang 70. Wie stellen Sie sich eigentlich die nächsten Jahre vor bei Ihrer afrikanischen oder auch bei Ihrer deutschen Familie? Und darf ich fragen, ob Sie jemanden haben, von dem Sie möchten, dass er in Ihre Fußstapfen dort tritt? Denn selbst wenn man viel Verantwortung abgibt mit der Zeit, Sie sind ja so ein bisschen die Mama von's Ganze.
Also dort in Afrika sorge ich mich gar nicht. Alle Direktoren arbeiten toll, alles läuft gut weiter, die entwickeln das wunderbar. Hier in Deutschland bin ich natürlich verantwortlich dafür, ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro im Jahr zusammenzubekommen. Und normalerweise bin ich das, die das Fundraising in erster Linie in der Hand hat. Aber unser Berliner Büro zum Beispiel hat eine so tolle Vorsitzende, die das schafft, auch über andere Vereine und über andere Stiftungen Geld reinzubekommen. Und so hoffe ich, dass wir eben mehr und mehr auch mit anderen Stiftungen zusammenarbeiten können. Denn früher oder später werde ich wahrscheinlich auch mal nicht mehr können. Und jemand, der so authentisch berichten kann wie ich, den gibt es natürlich nicht.
Katrin Rode, unser Gast heute, hat sich, wenn ich es richtig weiß, gefreut, weil sie für unsere Sendung nämlich nach Berlin kommen musste. Denn da hat sie Familie. Bei wem schauen Sie denn noch vorbei oder haben schon vorbeigeschaut, Frau Rode?
Also selbstverständlich sehe ich meine Familie, meinen Sohn und die Enkelkinder, meine Schwiegertochter. Gestern sind wir auf der Spree gefahren, das war schön.
Mit den Enkelkindern, haben die selber denn eventuell Lust, was sie aufgebaut haben, mal weiterzuführen?
Ich weiß nicht, mein größtes Enkelkind, die ist 24, aber die studiert Maschinenbau.
Kann man brauchen.
Kann man auch brauchen, nicht? Wer weiß, was noch passiert.
Ja.
Ja, für die anderen ist es natürlich noch eine Weile hin, die sind erst 6 und 10.
Wann geht es wieder los?
Am allerliebsten jetzt, im November, aber ich weiß noch nicht, wie das wird mit Corona und wie das abläuft.
War das die längste Pause, die Sie hier hatten in Deutschland?
So lange war ich noch nie nicht zu Hause in Afrika, ja.
Zu Hause in Afrika?
Ja, ich habe 2 Zuhauses.
Gibt es in Burkina Faso auch Corona?
Ja, es gibt auch Corona, aber darüber wird natürlich ein bisschen mehr gelächelt. Denn wir haben 200.000 Malaria-Tote im Jahr. Ja? Da muss man nicht auf Corona besonderen Wert legen. Ich habe viele Epidemien mitgemacht, Cholera und Meningitis, all diese Dinge. Ja gut, dann stirbt man eben, ne? Jeder Mensch stirbt, ich auch.
Völlig anderes Verhältnis.
Völlig
zum
anders.
Tod.
Ja.
Katrin Rohde, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr, ja, was wollen wir sagen, Dorf, Hilfswerk in Burkina Faso.
Lebenswerk.
Lebenswerk.